Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode des Storage-Konsortiums. Es freut mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute bei uns wieder reinzuhören. Mein Name ist Norbert Deuschle und mein heutiger Gesprächspartner ist Herr Carsten Graf von der Firma Claudien. Bevor wir aber in die weiteren Details gehen, möchte ich Herrn Graf bitten, sich und sein Unternehmen für unsere Zuhörer kurz vorzustellen. Herr Graf, bitte.
Sehr gerne, Herr Deuschle. Carsten Graf, wie schon gesagt, ich bin der Vice President EMEA Sales für Claudien, seit knapp 5 Jahren bei Claudien und bin für den Vertrieb in Europa zuständig. Claudien selber ist im Endeffekt der erste Object-Storage-Anbieter, auf den Focus S3 geschrieben hat und mittlerweile knapp 10 Jahre auf dem Markt.
Vielen Dank. Um was soll es heute in diesem Podcast gehen? Es geht natürlich um dieses große Thema Data Management, hauptsächlich auch im Kontext von unstrukturierten Daten, das im Zusammenhang mit KI und hybriden Cloud-Applikationen. Da haben wir verschiedene Unterpunkte und Randbedingungen mal definiert im Vorgespräch zu diesem Podcast. KI, Data Analytics, Flash Performance ist ein wichtiger Aspekt. Dann Backup, Cyber Protection, Data Privacy und dann aber auch natürlich DevOps-Initiativen, also Cloud Native und Werkzeuge wie Kubernetes. Herr Graf, unstrukturierte Daten, wie eben gehört, aber nicht nur die, wachsen ja sowohl im Core als auch im Edge und der Speicherbedarf im Unternehmensumfeld wird sich in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln. Wie agieren eigentlich Ihre Kunden gerade im Zusammenhang mit diesem stetig steigenden Kapazitäts-, aber auch Flexibilitätsbedarf hinsichtlich der Bereitstellung der entsprechenden IT-Ressourcen?
Was wir natürlich sehen, ist ein extremes Wachstum. Und wir sehen aber so ein bisschen so eine Zweiteilung. Da, wo wir herkommen, ist eigentlich klassisch, dass man anfängt mit einem Backup-Use-Case und dann baut man die Infrastruktur weiter auf. Wir haben da ein ganz gutes Beispiel. Ein Kunden, den wir seit über 5 Jahren haben, ein großer deutscher Automobilkonzern, hat mit Backup angefangen, hat mittlerweile über 200 andere Applikationen auf dem S3-Storage. Und das ist so ganz typisch, da hat man früher über 100, 200 Terabyte-Schritte gesprochen. Heutzutage redet man da über Erweiterungen von in 10 Petabyte-Schritten. Und die interne IT ist wie so eine Art Dienstleister, sprich die Kunden kommen auf den Dienstleister zu und sagen, oh, ich habe hier zum Beispiel einen Splunk-Use-Case. So hat man vor vielen Jahren sozusagen als erster einen Splunk-Use-Case auf S3 gepackt. Und so kommen immer mehr Applikationen da drauf, die eigentlich vom Kunden getrieben werden. Und man agiert sozusagen wie ein interner Dienstleister. Und das Schöne ist, dadurch, dass ein S3 Object Storage so leicht skalierbar ist, kann man das schnell und flexibel aufbauen für diese internen Kunden. Gleichzeitig hatten wir vorhin drüber gesprochen, Data Lakes, das ist so der große Trend, den wir seit so 2 Jahren sehen. Wir sehen sehr, sehr viele Data Lake-Projekte und da ist es genau umgekehrt. Die fangen teilweise schon mit 10, 20, 30 bis zu 50 Petabyte vom Start an, weil man einfach große Datenmengen speichern will. Das können Genom-Datenbanken sein, die man aufbaut, das kann autonomes Fahren sein, das kann Forschungsdaten sein. Das Interessante ist da eigentlich, dass man teilweise gar nicht weiß, was das Ziel ist, sondern man erstmal die Daten sammelt und dann sagt, in 1-2 Jahren fange ich an, die Daten zu analysieren. Diese Zweiteilung sehen wir im Moment so ein bisschen im Markt.
Was Sie jetzt gerade angesprochen haben, sind ja typischerweise große Kunden, also große Projekte. Wie sieht es denn aus bei den kleineren, mittleren Kunden oder ist das nicht Ihre Zielrichtung?
Doch, ist klar. Also die Mittelständler, da haben wir sehr, sehr viele, ich sage mal Stadtwerke oder mittelständische Kunden. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Die haben früher angefangen und haben gesagt, können wir 50 Terabyte Object Storage mal anfangen? Und diese Kunden sind mittlerweile auch im, ich sage mal, 1-Petabyte-Bereich, 2-Petabyte-Bereich. Aber das ist so, ich sage mal, so der klassische Startpunkt, dass man sagt, auch als Mittelständler mit 1.000, 2.000 Mitarbeitern, baue mir eine kleine Lösung an, fange vielleicht mit 100 Terabyte an und dann lasse ich die wachsen. Gleiche eigentlich wie mit dem Automobilhersteller. Die internen Abteilungen kommen dann schon automatisch und finden neue Use Cases und man wundert sich, wie schnell sozusagen der S3 Storage dann ausgelastet wird.
Ist nicht bloß so ein Gerede, dass die Daten immer weiter steigen, sondern es ist in der Realität wirklich zu beobachten.
Und ja, beim Object Storage ist ein bisschen das Spannende, dass es einerseits klar wächst, Backup-Daten wachsen, sage ich mal, je nachdem, wie man das ausstellt. Aber es ist eigentlich eher, dass die internen User neue Applikationen finden, die sie dann auf den Speicher draufpacken wollen. Und dadurch kommt das Wachstum, sage ich mal, eigentlich bei unseren Kunden zustande.
Also die Kreativität der Abteilung.
Genau, und oft von dem Endkunden getrieben, von den einzelnen Usern. Und die IT-Abteilung stellt ja sozusagen nur die Plattform zur Verfügung, aber die wird sehr, sehr schnell und sehr stark angenommen, wenn man da auf einmal hört, oh, da ist S3 sozusagen möglich.
Setzt natürlich voraus, dass die Plattform attraktiv ist, sprich, dass zum Beispiel jetzt so Themen wie Performance abgebildet werden. Ich hatte eingangs ja erwähnt, Flash Storage war ja früher im Kontext mit Object Storage nicht unbedingt so eine primäre Option. Da hat sich ja einiges geändert, oder?
Genau, wenn man jetzt also über diese KI-Daten redet, da braucht man im Endeffekt zwei Dinge. Man braucht eine hohe Skalierbarkeit, die der Object Storage ja eh bietet, aber man braucht auch eine hohe Performance. Und was wir dort sehen, dass man eigentlich so eine Two-Tier-Storage-Architektur aufbaut. Also man nimmt Flash für die ganzen Trainingsdaten, später auch, um dieses Modelltraining zu machen oder die Daten zu analysieren. Da braucht man die Geschwindigkeit. Aber gleichzeitig braucht man auch irgendwo einen Kapazitätsstorage. Da nimmt man dann wieder drehende Platten aus Kostengründen, wenn man einfach langfristig sozusagen die Daten speichern will. Und diese Kombination ist eigentlich ganz spannend, dass man sozusagen beides hat.
In welchem Zusammenhang ist das Thema Energieeffizienz hier zu sehen? Weil ich weiß, das wird momentan natürlich überall gepusht. Sehen Sie das bei Ihren Kunden auch?
Es ist ein Thema, was, Sie sagen schon, ich sage mal, von vielen Marktbegleitern sehr gepusht wird. Wir sehen das eigentlich nie als Anforderung in den Projekten. Also das ist bisher ein nachgelagertes Thema, was wir eigentlich noch nicht so stark gesehen haben.
Ja, interessant. Thema Object Storage und KI. Ganz platt gefragt, weshalb ist der Objektspeicher für KI-Anwendungen sinnvoll?
Wie vorhin schon gesagt, weil man eine extreme Skalierbarkeit hat, mit dem Flash-System sozusagen die Performance hinbekommt und weil man bei KI-Anwendungen oft, ich sage mal, erstmal ganz viele unstrukturierte Daten hat, die man sammeln will und dann später sozusagen durchsuchen will. Und da eignet sich natürlich die Technologie vom Object Storage extrem gut.
Da kommt natürlich das Thema Data Lakes, das Sie am Anfang angesprochen haben, mit rein. Daten sammeln und später auswerten. Haben Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Kundenbeispiele oder praktische Beispiele, oder wo vielleicht sowas schon eingesetzt wird?
Ja, sehr gerne. Also ein gutes Beispiel ist, da haben wir mehrere Case Studies, ist die Firma Swiss Post Finance, also von der Schweizer Post, die Bank. Und die haben ursprünglich mal angefangen, mit uns ein Hadoop-Archiv aufzubauen und hunderte Millionen von Files da reinzulegen, also das Big-Data-Thema. Vergleichbar wie mit dem Automobilkonzern vorher. Man hat dann viele Daten und Applikationen draufgepackt. Die waren auch die ersten, die sozusagen dann auch eine Splunk Smart Store Integration gemacht haben und sozusagen dann die Daten nutzen. Und sie haben in vielen Bereichen, im Bereich IoT, Bereich Security, Fraud Analyse, KI, nutzen sie im Endeffekt den Object Storage für bestimmte Anwendungen. Und wir reden da mittlerweile über hunderte von Anwendungen, die von den End-Usern getriggert werden und dann, ich sag mal, von der IT umgesetzt werden.
Ich hack deswegen auf dem Thema KI rum, weil es jetzt in aller Munde ist. McKinsey zum Beispiel geht davon aus, dass rund 70% der Unternehmen weltweit bis 2030 mindestens eine Form der KI in ihrem Unternehmen produktiv einsetzen werden. Das hat also sehr viel ja mit Wettbewerbsfähigkeit und damit Zukunftsfähigkeit auch von Unternehmen zu tun. Es ist ja interessant zu beobachten. Nirgendwo fällt eigentlich in dem Zusammenhang der Begriff Storage oder Speichern.
Das ist so ein Thema mit dem, ich sag mal, Storage. Es sind bestimmte Firmen. Ich hatte ja gerade die Swiss Post Finance angesprochen. Wir arbeiten auch sehr eng mit der Dativ zusammen, haben dort gerade auch über Kubernetes eine Case Study gelauncht. Also man merkt, man muss die Use Cases haben und dann macht es Sinn. Und das sind dann Use Cases wie bei der Swiss Post Finance im Security-Bereich oder, ich sag mal, wenn man große Mengen an Daten prozessieren muss, wenn man zum Beispiel Lohnabrechnungen am Ende des Monats in großen Mengen machen muss. Das sind so typische Use Cases oder die Genom-Datenbanken. Das ist auch so ein gutes Beispiel. Wir hatten jetzt in den Nordics sozusagen eine staatliche Institution, die gesagt haben, wir sammeln jetzt von allen Mitbürgern anonym gewisse Daten. Wir packen die alle in einen ganz großen Topf und wir wissen gar nicht eigentlich, was wir suchen. Vielleicht haben wir in 2-3 Jahren irgendwie eine Erkrankung und wollen dann analysieren, wo hat sich diese Erkrankung, ich sag mal, Wo ist die hergekommen? Mit welchen Daten hängt die zusammen? Das sind dann die spannenden Projekte. Und ich glaube, da ist dann auch eine KI auch sehr spannend. Man muss halt einfach die richtigen Projekte finden. Und ich sage mal, im klassischen deutschen Mittelstand, da sieht man jetzt noch nicht so viele KI-Projekte.
Gut, das ist dann vielleicht gleich der richtige Zeitpunkt, zur nächsten Frage überzuleiten, mal weg von KI hin zum Thema, das Sie schon angerissen haben, nämlich Backup und damit natürlich auch Cyber Protection, Data Privacy und so weiter. Laut Bitkom gehen ja inzwischen rund 20% aller Cyberangriffe in der deutschen Wirtschaft auf Ransomware und Erpressungssoftware zurück. Das heißt, eine zentrale Anforderung an jede Datensicherungsstrategie muss es ja sein, alle wichtigen Daten auf einer möglichst sicheren Backup-Plattform gespeichert zu haben, um sie dann auch vor Datenmanipulation zum Beispiel zu schützen. Jetzt fokussiert allerdings die Ransomware inzwischen ganz gezielt auch auf Backup-Infrastrukturen, was sich natürlich wieder sehr negativ auf die gesicherten Daten innerhalb dieser bestehenden Umgebung selbst auswirken kann. Wie sehen Sie das bei Ihren Kunden? Wie wird das in der betrieblichen Realität gerade wahrgenommen und gegebenenfalls umgesetzt?
Das Thema Ransomware, man kann es ja fast nicht mehr lesen oder hören, weil jede Firma pusht das, aber es ist wirklich wie so ein Stiefkind, weil das ist für uns, sage ich mal, noch ein sehr großer Teil des Business. Und ich würde auch fast sagen, wir haben so eine Drittelteilung. Das bedeutet, wir haben so ein Drittel der Projekte, wo Firmen auf uns zukommen und sagen, wir haben jetzt eine Ransomware-Attacke gehabt, wir haben jetzt gelernt und wir müssen das jetzt besser machen. Das sind die Projekte, die ganz schnell gehen, weil dann ist auf einmal Attention vom Management und das Geld da. Also das gibt es noch sehr häufig, wundert man sich jedes Mal wieder drüber. Und deshalb ist auch das Thema, was wir sehen, Ransomware Protection ist noch so ein bisschen vernachlässigt. Und was wir natürlich sehr stark stressen, ist das Thema Object Lock, weil die Hacker sind mittlerweile auch besser geworden. Man geht nicht auf ein System und verschlüsselt das, sondern man lässt das noch mal ein bisschen laufen, guckt. Und da ist diese Unveränderbarkeit so wichtig, dass man wirklich dann guckt, dass sich im Backup die Daten auch nicht verändern lassen. Da waren wir ja die Ersten, die zusammen mit Veeam das Thema Object Lock gelauncht haben. Also zusammen mit AWS waren wir die Launchpartner damals. Und das sind so ganz, ganz wichtige Themen, dass man Backup auch richtig aufsetzt und dass man es auch unveränderlich macht. Wir haben noch ein ganz gutes Beispiel. Wir haben einen Industriekonzern, großer Teil der kritischen Infrastruktur. Die sind seit 2 Jahren dran an diesem Thema und haben immer noch nicht das Thema Ransomware umgesetzt, wo ich mich dann schon frage, das ist schon wirklich ein kritisches Thema, wo ich sage mal danach auch der mit Sicherheit der IT-Leiter ausgetauscht wird, weil man muss ja ganz klar sagen, Ransomware ist nicht die Frage, ob es eintrifft, sondern wann. Und es ist einfach irgendein zeitliches Thema. Und das fehlt mir immer noch so ein bisschen.
Sind denn die Kunden dann überhaupt schon so weit, dass sie ihre Daten gut genug kennen, um zum Beispiel auch beurteilen zu können, welche sind wirklich geschäftskritisch, welche müssen dann im Notfall als erstes wiederhergestellt werden? Und was sind die zentralen Schritte dahin, um die Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen zu können? Weil das setzt ja voraus, dass auch die geschäftlichen und die Technikanforderungen möglichst eng aufeinander abgestimmt werden. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ich muss sagen, die Firmen, die das Thema angehen, machen das sehr gut, weil wir stellen ja sozusagen nur den Speicher zur Verfügung. Aber ich sage mal, von Veeam genannt, es gibt natürlich auch noch Commvault, Rubrik, andere Firmen. Und wenn man so ein Projekt hat, dann ist das eigentlich wirklich ein gutes Projekt. Man arbeitet mit dem Kunden zusammen, identifiziert die richtigen Daten und baut dann mit ihm die passende Lösung so zusammen, dass er da auch wirklich die kritischen Daten als erstes sichert. Und dann hängt es natürlich oft vom Budget ab, wie weit kann man gehen, ob man nur die kritischen Daten macht oder ob man sozusagen auch mehrere Daten noch sichern kann.
Wenn sich Kunden entscheiden, sowas zu tun, was können Sie sagen, so Auge mal Pi, was ist so eine durchschnittliche Projektdauer, bis sowas implementiert ist? Kann man da so einen Durchschnittswert angeben?
Also ich sage mal, wenn es dann losgeht, ist das eigentlich ein Projekt, was man in 2, 3 Monaten locker durchziehen kann, wenn man da gemeinsam, ich sage mal, zu dritt arbeitet. Ich sage mal, das ist der Kunde, das ist der Backup-Vendor und dann in dem Fall Claudien, der Storage-Vendor. Wenn man da sich zu dritt zusammensetzt, was wir in der Regel machen, dann sind 2, 3 Monate eigentlich ein ganz guter Zeitrahmen. Wenn es natürlich größere Infrastrukturen sind, wo man mehrere Abteilungen noch mit involvieren kann, dann kann das auch mal ein bisschen länger dauern.
Okay, also auf jeden Fall, es sind keine Projekte, die über Jahre gehen. Also von daher eigentlich kein Hindernisgrund, für ein Unternehmen, so ein Projekt nicht zu starten.
Genau, ich meine, da gibt es genügend professionelle Backup-Anbieter und wenn man sich da, ich sage mal, jemand Gutes raussucht, dann ist das wirklich eigentlich kein Thema.
Und Sie haben da auch keine besonderen Präferenzen dann hinsichtlich der Backup-Anbieter, ne?
Als Cloudien haben wir da keine Präferenz. Wir arbeiten mit den ganzen großen Backup-Herstellern zusammen. Wir gucken natürlich, dass wir da so Sachen wie Object Lock ganz früh dabei sind. Und das haben wir in der Vergangenheit ja getan bei Veeam, Rubrik, Commvault, bei den Großen, sage ich mal. Da sind auch die Mehrzahl der Projekte. Ansonsten sind wir offen, mit allen Backup-Vendern zusammenzuarbeiten.
Okay. Der dritte Komplex, den ich noch streifen möchte, ist, wie eingangs erwähnt, der ganze Bereich DevOps-Initiativen, also Cloud Native kommt immer stärker, da natürlich Kubernetes. Auch Gartner zum Beispiel sagt dazu ja, bis zum Jahr 2026, da ist nicht mehr lang hin, sollen schätzungsweise 90% der Unternehmen weltweit Containeranwendungen im Produktivbetrieb einsetzen, gegenüber 40% von vor 2 Jahren. Containertechnologien mit Kubernetes und Co. stehen ja für diesen cloud-nativen Ansatz und bieten heute bereits neben KI-Entwicklungen eine kosteneffiziente Möglichkeit, die Bereitstellung von Anwendungen zu automatisieren, und zwar auch im großen Stil. Jetzt ist Storage auch hier wieder im Containerumfeld eine der Schlüsseltechnologien, gerade wenn es um Kapazitäten im Petabyte-Bereich geht. Wie schätzen Sie Ihr Unternehmen und natürlich Ihre Kunden und Ihre Partner die Bedeutung von Object Storage im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen ein?
Genau, also wir sehen eindeutig, da haben Sie hatten ja vorhin das Thema Hype gesagt, also man hört sehr, sehr viel über Kubernetes. Bei uns ist es noch nicht so ganz angekommen, sage ich mal. Wir haben die ersten Projekte, aber nicht in dem Volumen, wie man denken könnte, also nicht wie diese Data Lake-Projekte. Aber getrieben ist es bei den Kunden, die wir haben, auch von den internen Anwendern, die sagen, ich habe Cloud-Native-Anwendungen, ich brauche da auch den passenden Storage für. Und Sie hatten gerade als Beispiel das schon mal angesprochen. Wir haben jetzt zusammen mit der Firma SVA und der Firma Datev im Endeffekt im Cloud-Native-Rechenzentrum den S3-Storage zur Verfügung gestellt. Das sind so Projekte, die wir haben, wo es auch eine entsprechende Case-Study drüber gibt. Ansonsten kommt dieses Kubernetes-Thema mehr und mehr und einfach aus, was Sie schon gesagt haben, aus den Vorteilen, die man eindeutig hat, dass man es schnell aufbauen kann, dass man sehr schnell skalieren kann, wenn man es braucht. Wir haben zum Beispiel in Amerika auch Kunden, die das nutzen, wenn sie zum Beispiel, wenn sie große Fernsehserien haben und dort eine extreme Nachfrage ist nach bestimmten Sendungen, dann werden genau diese Kubernetes-Anwendungen genutzt, um da schnell reagieren zu können.
Okay, Fazit, hier ist die Entwicklung noch eher aus Ihrer Sicht am Anfang bei den Kunden, aber es ist erkannt, welche Vorteile sich aus den Deployments im cloud-nativen Umfeld und vor allem natürlich auch auf die ganzen Themen wie Automatisierung, KI-Integration und so weiter ergeben. Und insofern erwarten Sie hier in Zukunft auch weitere Projekte.
Ich würde es fast mal so sehen, wie wir das bei dem Automobilkonzern gesehen haben vor 5 Jahren. Ich glaube, man ist jetzt mit diesen Kubernetes-Projekten am Anfang, aber ich glaube, wenn wir in 3, 4, 5 Jahren sprechen werden, dann haben wir das Gleiche da, dass man nicht mehr über wenige 100 Terabyte redet, sondern dass man dann auch in den Petabyte-Bereich geht. Und das sehen wir bei den ersten Kunden, die mit kleineren Deployments angefangen haben und mittlerweile in diesen Petabyte-Bereich auch gehen, in diesen Projekten.
Ja, vielen Dank, Herr Graf. Das ist doch schon fast ein Schlusswort. Aus Zeitgründen sind wir schon wieder am Ende dieses Gesprächs angelangt. Die Zeit rast und deshalb von meiner Seite jetzt auch zum Abschluss kein Riesenfazit mehr, außer vielleicht die eine Erkenntnis, dass eine robuste und skalierbare Data Services Infrastruktur, wie man so schön neudeutsch sagt, die auch einen hybriden Cloud-IT-Betrieb unterstützt, ein wesentliches Merkmal einer jeden zukunftsorientierten Datenverwaltungsstrategie sein soll. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Podcast-Reihe und Ihre Zeit. Ich hoffe, sie war gut investiert und Sie konnten aus diesem Gespräch auch einige für Sie praxisrelevante Informationen und Erkenntnisse mitnehmen. Herr Graf, nochmals herzlichen Dank für das informative Gespräch und die Infos, die Sie uns hier mitgeben konnten. Alle fachlichen Infos dazu finden Sie übrigens auch wie immer auf unserer Plattform www.storagekonsortium.de. Bis bald und auf Wiederhören.
Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.